Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Danach geht es mit Musik weiter.
Nun die Meldungen, meine Damen und Herren.
Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich bei einem Besuch in Moskau besorgt gezeigt über die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov sprach Fidan am Dienstag zudem von einer Gefahr der geografischen Ausweitung des Konflikts. Dies gebe Anlass zu ernster Sorge, fügte er hinzu. Insbesondere die zunehmende Zahl von Angriffen auf Ziele hinter der Front und Angriffe, die die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer bedrohen, hätten Auswirkungen, die die Interessen Dritter beeinträchtigen, sagte Fidan. Türkei grenzt wie Russland und die Ukraine an das Schwarze Meer. Fidan fügte hinzu, bestimmte deeskalierende Maßnahmen seien notwendig. Ankara unterhält gute Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew. In dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der vor mehr als 4 Jahren begann, trat Türkei wiederholt als Vermittler auf. In Istanbul fanden mehrere Gesprächsrunden zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern statt. Dabei wurden aber keine großen Fortschritte erzielt.
Das türkische Verteidigungsunternehmen Aselsan hat einen Vertrag über 905 Millionen US-Dollar mit dem türkischen Verteidigungsministerium Kurs SSB zur Beschaffung von Luftverteidigungssystemen unterzeichnet. Aselsan gab bekannt, dass die Vereinbarung Systeme zur Stärkung der türkischen Luftverteidigungskapazitäten umfasst. Der Vertrag soll das türkische Programm Steel Dome unterstützen, eine mehrschichtige Luftverteidigungsarchitektur, die unter der Koordination des SSB als nationales System of Systems entwickelt wurde und alle Luftverteidigungskomponenten abdeckt.
Der israelische Staatssender Kan behauptete, die Armee sei bereit, für längere Zeit im Südlibanon zu bleiben. Unter Berufung auf israelische Sicherheitsbeamte berichtete Kan, die Armee ist bereit, lange im Libanon zu bleiben. Dies hängt von Entscheidungen und Anweisungen der politischen Führung ab. Trotz des zwischen den USA und dem Iran getroffenen Abkommens hieß es in dem Bericht, die Armee bereite sich auf alle möglichen Szenarien im Libanon vor und die israelischen Angriffe auf den Südlibanon dauerten an. Israels Angriffe auf den Libanon und die Waffenruhe. Am 2. März startete die israelische Armee intensive Luftangriffe auf den Libanon und besetzte mehrere Städte im Süden des Landes. Die libanesische Regierung gab bekannt, dass die Zahl der Binnenvertriebenen im Land in diesem Zeitraum 1 Million überschritten hat. Am 24. April verkündete US-Präsident Donald Trump die 10-tägige, am 17. April in Kraft getretene Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel werde um weitere 3 Wochen verlängert. Nach der 3. Gesprächsrunde zwischen Libanon und Israel unter US-Vermittlung am 14. und 15. Mai wurde die Waffenruhe um 45 Tage ab dem 17. Mai verlängert. Das libanesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass seit dem 2. März 3.826 Menschen bei israelischen Angriffen im Libanon ums Leben gekommen sind. Das US-Außenministerium verkündete am 3. Juni nach der vierten Gesprächsrunde in Washington, dass Israel und Libanon eine umfassende Waffenruhe vereinbart hätten. Voraussetzung dafür sei, dass die Hisbollah ihre Angriffe vollständig einstelle und all ihre Truppen südlich des Litani-Flusses abziehe. Die Hisbollah lehnte diese bedingte Waffenruhe jedoch ab. Trotz der verkündeten Waffenruhe setzt die Armee Israels ihre Angriffe fort.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Die israelische Armee hat sich auf eine längere Invasion im Libanon vorbereitet, trotz des US-iranischen Abkommens, das den Krieg an mehreren Fronten beenden soll, wie israelische Medien berichteten. Die Armee sei bereit, für längere Zeit im Libanon zu bleiben, falls die israelische Führung dies anordne, berichtete der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan unter Berufung auf ungenannte israelische Sicherheitskreise. Die Quellen fügten hinzu, die Armee sei auf alle Szenarien im Libanon vorbereitet, obwohl Washington und Teheran am Freitag in der Schweiz das Abkommen unterzeichnen wollen.
US-Präsident Donald Trump hat seinen 80. Geburtstag mit einem Kampfspektakel vor dem Weißen Haus gefeiert. Laut FBI soll es Pläne gegeben haben, das Event anzugreifen. Die Behörden in den USA haben nach Angaben der Bundespolizei FBI einen möglichen Anschlag auf die Käfigkampfveranstaltung zum 80. Geburtstag von Präsident Donald Trump vereitelt. Die mutmaßlich geplanten Angriffe wurden im Keim erstickt, erklärte FBI-Chef Cash Patel im Online-Dienst X. Dank des raschen Eingreifens der Bundespolizei, des Justizministeriums und weiterer Behörden seien zahlreiche Verdächtige in mehreren Bundesstaaten festgenommen worden. Trump hatte seinen 18. Geburtstag am Sonntag mit einem Mixed Martial Arts Spektakel vor dem Weißen Haus gefeiert. Dafür war eigens eine Freiluftarena errichtet worden. Rund 4000 Gäste waren eingeladen, die Kämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu verfolgen. Der Sender Fox News berichtete von 5 Festnahmen in dem Fall. Insgesamt hätten Ermittler 23 Verdächtige identifiziert, die zu einem möglichen Anschlagnetzwerk gehört und über den Messenger-Dienst Signal kommuniziert hätten. Dem Medienbericht zufolge soll die Gruppe geplant haben, Drohnen in Gebäude nahe dem Weißen Haus zu steuern und damit eine Massenevakuierung auszulösen. Die Menschenmenge habe in Richtung eines vorab positionierten Scharfschützenteams gelenkt werden sollen, berichtete Fox News weiter. Zudem habe es Pläne gegeben, mit einer zweiten Welle die Tore des Weißen Hauses zu stürmen. Das FBI kommentierte den Bericht auf Anfrage nicht. Es war zudem unklar, ob die Verdächtigen bereits konkrete Schritte unternommen hatten, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Das FBI habe am 10. Juni, 4 Tage vor dem Event, von der möglichen Bedrohung erfahren, teilte Patel auf der Plattform X mit.
Medienberichten zufolge haben die USA Israel den Text des von Pakistan vermittelten Memorandum of Understanding vor dessen formelle Unterzeichnung in Genf vorenthalten. Dies belastet die Beziehungen zwischen den Verbündeten zusätzlich, die ohnehin in Konflikt um das Iran-Friedensabkommen und die Kämpfe im Libanon stehen. Guy Azrael, diplomatischer Korrespondent des israelischen Senders 24 News, bestätigte den Bericht. Ich kann nun bestätigen, dass Israel offiziell Zugang zum Iran Memorandum of Understanding beantragt hat, dieser ihm aber verweigert wurde. Eine bemerkenswerte und höchst ungewöhnliche Entwicklung zwischen engen Verbündeten in einer Frage von solch kritischer nationaler Sicherheitsrelevanz, schrieb Azrael in den sozialen Medien.
Die vietnamesische Polizei hat ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, dem vorgeworfen wird, im Süden des Landes über einen Zeitraum von 3 Jahren Katzen gestohlen zu haben. Die sichergestellten Tiere waren für die Schlachtung und den Verkauf als Fleisch bestimmt. Die Behörden nahmen vergangene Woche 9 Verdächtige fest. Ihnen wird die Beteiligung an einer Gruppe vorgeworfen, die laut dem offiziellen Polizeiblatt von Ho Chi Minh Stadt auf den Diebstahl und das Einsammeln von Katzen spezialisiert ist. Die Beamten stellten mehr als 400 lebende Tiere sicher, dazu 80 bereits getötete Katzen, die auf Eis lagerten. An einem weiteren Ort beschlagnahmten sie zusätzlich 21 Katzen. Auslöser der Aktion war ein sprunghafter Anstieg von Haustierdiebstählen in Ho Chi Minh Stadt. Die Verdächtigen sollen eingeräumt haben, Katzen an verschiedenen Orten im Südvietnam anzulocken und zu fangen. Der Verzehr von Katzen und Hunden ist nach vietnamesischem Recht zwar erlaubt und viele Restaurants bieten solche Gerichte ganz offen an. Händler müssen jedoch Zertifikate vorweisen, die die Herkunft der Tiere belegen. Ob die mutmaßliche Bande solche Unterlagen besaß, ist weiter unklar. Die internationale Tierschutzorganisation Human World for Animals bestätigte, dass bis Dienstag mindestens 40 der geretteten Katzen wieder bei ihren Haltern waren. Sie lobte die Polizei für ihr entschlossenes Vorgehen, das so vielen Tieren das Leben gerettet hat. Zugleich teilte die Organisation mit, dass etwa 100 der geborgenen Tiere inzwischen an den Folgen ihrer Leidenszeit gestorben sind. Oberste Priorität habe nun das Wohl der Tiere, die für das laufende Verfahren noch als Beweismittel auf der Polizeiwache festgehalten werden, so die Organisation. Die Bemühungen laufen weiter, gestohlene Katzen zu ihren Familien zurückzubringen. Unsere größte Sorge gilt jedoch den Tieren, die als Beweisstücke auf der Wache bleiben müssen, sagte Karanbir Kukreja von Human Rights for Animals. Die Organisation hat nach eigenen Angaben Futter bereitgestellt und organisiert Ventilatoren, damit die Tiere in Gewahrsam nicht überhitzen.
Beim Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist der Höhepunkt nach Einschätzung des Roten Kreuzes noch nicht erreicht. Der Höhepunkt liegt noch vor uns, nicht hinter uns, sagte Bruno Michon, der für die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften vor Ort in Bunia ist, zu Reportern in Genf. Wir fürchten, dass es ein Jahr dauern kann, bis der Ausbruch beendet ist. Er spricht von einer Vertrauenskrise, die es schwer mache, den Ausbruch zu bekämpfen. Immer noch glaubten Menschen, die Krankheit sei erfunden, um mehr Geld aus dem Ausland zu erhalten. Andere fänden Beerdigungen unter besonderen Schutzvorrichtungen, weil das Virus von Leichen übertragen werden kann, sei ein Angriff auf Kultur und Traditionen nicht eine Maßnahme, um die Familien zu schützen. Das Rote Kreuz, das die Beerdigungen organisiert, habe zugehört und verwende jetzt Leichensäcke mit einem durchsichtigen Plastikteil, sodass die Familien das Gesicht ihres Verwandten sehen können. Vertrauen aufzubauen braucht Zeit, sagte Michon. Es fordert Ehrlichkeit, Geduld und Bescheidenheit. Doch in dieser Pandemie ist das keine Option. Es rettet Leben. Nach Angaben der kongolesischen Gesundheitsbehörden sind inzwischen mehr als 780 bestätigte Fälle der lebensgefährlichen Krankheit im Labor nachgewiesen worden.
Der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa hat in 10 Provinzen und 3 Städten den Ausnahmezustand verhängt. Als Grund nannte er zunehmende Sicherheitsprobleme und schwere innere Unruhen. Laut nationalen Medienberichten gilt der von Präsident Noboa unterzeichnete Ausnahmezustand für 60 Tage in den betroffenen Gebieten. Der Ausnahmezustand ermächtigt die Sicherheitskräfte, in diesen Gebieten einzugreifen, um die innere Sicherheit zu gewährleisten, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, aufrechtzuerhalten und zu kontrollieren und die Sicherheit der Bürger zu schützen. Die Maßnahme zielt darauf ab, alle Verbrechen und illegalen Aktivitäten zu verhindern, zu bekämpfen und zu neutralisieren, die die Ausübung der Rechte, Freiheiten und Garantien der Bevölkerung beeinträchtigen. Der Ausnahmezustand wird durch den Ausnahmezustand aufgehoben, sodass die Sicherheitskräfte in Privatwohnungen eindringen dürfen, die im Verdacht stehen, illegalen Aktivitäten nachzugehen. Präsident Noboa hatte bereits 3-mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten den Ausnahmezustand verhängt und die zunehmende Gewalt als Grund angegeben. Laut Angaben des Innenministeriums verzeichnete Ecuador Ende 2025 eine Rekordzahl an Morden, nämlich rund 9.300. Damit zählt das Land zu den Ländern Lateinamerikas mit den höchsten Mordraten.
Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Der erste Schritt zur Titelverteidigung ist gemacht. Argentinien hat Algerien zum Auftakt der Gruppe J mit 3:0 besiegt. Überragender Akteur dabei war der Hattrick-Schütze Lionel Messi. Der Superstar besorgte in der 17. Minute den Führungstreffer und legte in der zweiten Halbzeit doppelt nach. Mit nun 16 WM-Toren hat der Superstar so viel auf dem Konto wie Miroslav Klose.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyas hörten Sie die Nachrichten.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Sie hören Demet Akalın mit dem Song Ben de Özledim. Dann weiterer Song von Orhan Gencebay mit dem Songtitel Hor Görme Garibi. Müzik
bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardı. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardı. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardı. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardı. Belki benim gibi sevdiği vardı. Ümitsiz bir aşkın garibi oldum. Aradım hatayı, kendimde buldum. Ne söylesem gönül dinleme, deli gibi seven yine ben oldum. Ne söylesem gönlüm dinlemez, delice seven yine ben oldum. Delice seven yine ben oldum. Haktan ama zulmetme kulda, gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kulda, gönlüm bir zalimi sevdiğine yapsın. Gönlüm bir zalimi sevdiğine yapsın. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardı. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardı. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardı. Benim de senin gibi Allah'ım vardı. Benim de senin gibi Allah'ım vardı. Benim de senin gibi Allah'ım vardı. Benim de senin gibi Allah'ım vardı.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir die Geschichte einer Reise, die von den Straßen eines Stadtviertels über die Tatami bis in die Spitze der Welt führte, von den Gassen, in denen sie als Kind Fußball spielte, bis zu zwei aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln. Heute geht es um unsere nationale Taekwondo-Kämpferin Merve Dinçel Kavurat. Die Geschichte beginnt am 22. Oktober 1999 in der Kreisstadt Mamak in Ankara. Merve war, wie sie selbst sagt, ein Kind, das nicht still sitzen konnte und das meine Familie mich kaum ins Haus bekam. Sie spielte nicht mit Puppen, sondern auf der Straße, nicht mit Mädchen aus der Nachbarschaft, sondern mit den älteren Jungen Fußball. Für dieses Kind voller Energie fand schließlich ihr Großvater die Lösung. Eines Tages sah er auf dem Heimweg vom Markt Kinder in Taekwondo-Anzügen auf der Straße. Sofort dachte er, dieser Sport ist genau das Richtige für Merve. Begeistert kam er nach Hause und schlug es der Familie vor. Merve war damals erst 6 Jahre alt. An diesem Tag betrat sie zum ersten Mal die Tatami und verließ sie nie wieder. Anfangs verfolgte niemand große Ziele, doch mit der Zeit entwickelte sich die Reise in eine andere Richtung. Melbes Disziplin, ihre Beweglichkeit und ihr Selbstvertrauen auf der Tatami fielen auf. Die Ziele wurden größer. Von Mamak in Ankara zu den türkischen Meisterschaften, von dort in die Erwachsenenklasse und schließlich in die Nationalmannschaft. Auf internationaler Ebene machte Merve Dincel erstmals 2018 auf sich aufmerksam. Bei den U21-Europameisterschaften in Polen gewann sie als einzige türkische Frau die Goldmedaille. Dieser Erfolg deutete bereits an, wozu sie in der Erwachsenenklasse fähig sein würde. Der eigentliche Durchbruch kam jedoch 2022. Bei den Europameisterschaften im englischen Manchester trat Merve in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm an und setzte sich Runde für Runde gegen ihre Gegnerin durch. Im Halbfinale besiegte sie die starke Spanierin Adriana Cerezo Iglesias im Golden Point. Im Finale traf sie auf die Israelin Abisag Semberg. Der Kampf endete mit 23:19. Merve Dincel war Europameisterin. Im selben Jahr gewann sie bei den 19. Mittelmeerspielen im algerischen Oran ebenfalls Gold. Im Finale der 49 Kilogramm Klasse besiegte sie erneut die Spanierin Adriana Cerezo mit 7:1. Zwei große Turniere, zwei Goldmedaillen. 2022 wurde für Merve zu einem unvergesslichen Jahr. Das Jahr 2023 wurde die erfolgreichste Saison ihrer Karriere. Die Taekwondo-Weltmeisterschaften in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku brachten 949 Sportlerinnen und Sportler aus 145 Ländern zusammen. Merve trat erneut in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm an. Auf ihrem Weg ins Finale besiegte sie die Russin Elisaveta Ridienskaya, die Saudi-Araberin Dunya Ali Abdutaleb, die Kasachin Botakos Kaponova und im Halbfinale erneut Adriana Cerezo Iglesias mit 2:0. Im Finale wartete jedoch eine ganz besondere Herausforderung. Die Olympiasiegerin von Tokio, die Thailänderin Panipak Wong Patanakit, eine der größten Namen des Taekwondo-Sports. Trotz des enormen Drucks behielt Merve die Kontrolle und gewann mit 2:1. An diesem Tag schrieb Türkei Sportgeschichte. Zum ersten Mal gewann das Land bei einer Weltmeisterschaft drei Goldmedaillen. Eine der Athletinnen, die die türkische Flagge in Baku ganz nach oben trug, war Merve. Im selben Jahr erreichte sie bei der Europaspielen in Krakau das Finale. Dort unterlag sie Adriana Cerezo knapp mit 1:2 und gewann die Silbermedaille. »2024 öffnete sich für Merve die größte Bühne des Sports, die Olympischen Spiele von Paris. Im prachtvollen Grand Palais trat sie in der 49-Kilogramm-Klasse an. In der ersten Runde besiegte sie die Italienerin Elisabetta Mattonti mit 2:0 und zog ins Viertelfinale ein. Dort schied sie gegen die Chinesin Qing Guo aus. Über die Hoffnungsrunde erhielt sie jedoch eine weitere Chance und besiegte die Athletin des Olympischen Flüchtlingsteams Dina Purionos Langerudi mit 2:0. Damit qualifizierte sie sich für den Kampf um Bronze. Im Bronzekampf unterlag sie jedoch der Kroatin Lena Stojkovic mit 0:2 und beendete die Spiele auf dem 5. Platz. Die Enttäuschung war groß, doch Merve sprach später offen über diese Erfahrung. Paris war für mich eine wichtige Erfahrung. Hoffentlich gewinne ich bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles die Goldmedaille. »2025 wurde erneut ein Jahr des Triumphs. Bei den Weltmeisterschaften im chinesischen Wuxi startete Merve diesmal in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm. Auf ihrem Weg ins Finale besiegte sie die Griechin Stavroula Desila, die Iranerin Mobina Nemezedeh, die Taiwanerin Poyo Su und im Finale die Ägypterin Yana Khatab. Im Finale traf sie erneut auf die Saudi-Araberin Dunya Ali Abutaleb. Merve gewann beide Runden und entschied den Kampf mit 2:0 für sich. Damit wurde sie zum zweiten Mal in Folge Weltmeisterin und festigte ihren Platz als eine der konstant erfolgreichsten Taekwondo-Sportlerinnen der türkischen Sportgeschichte. Heute haben wir über eine Geschichte von Ehrgeiz, Disziplin und Ausdauer gesprochen, von den Straßen der Kreisstadt Mamak in Ankara nach Manchester, von Baku bis Wuxi. Die Geschichte von Merve Dinçel-Kavurat ist der beste Beweis für ihre Mission, eine Inspiration für Mädchen zu sein. Was mit 6 Jahren begann, um überschüssige Energie loszuwerden, führte schließlich zu 2 Weltmeistertiteln. Vor ihr liegt nun das nächste große Ziel, die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Und Merves Ziel ist klar, die erste türkische Taekwondo-Sportlerin zu werden, die eine olympische Goldmedaille gewinnt. Vergessen Sie nicht, Erfolg beginnt oft mit einem ersten Schritt, so wie bei Merve, als sie mit 6 Jahren zum ersten Mal die Tatami betrat. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Dann hören Sie mit Sally mit dem Song Bana da Söyle.
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Proteinjoghurt zum Frühstück, ein Proteinriegel als Snack, Proteinzusatz im Kaffee und Produkte mit extra Protein zum Abendessen. Durch den Einfluss sozialer Medien ist Protein in den vergangenen Jahren beinahe zum Symbol eines gesunden Lebensstils geworden. Viele Menschen fügen heute unbewusst jeder Mahlzeit mehr Protein hinzu, um sich energiegeladener, fitter und gesünder zu fühlen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass diese zunehmend verbreitete Gewohnheit möglicherweise nicht so harmlos ist, wie es scheint. Denn die in den letzten Jahren weit verbreitete Vorstellung, je mehr Protein, desto gesünder, beginnt, die tatsächlichen Bedürfnisse des Körpers zu überlagern. Doch welche Auswirkungen hat ein übermäßiger Proteinkonsum auf die Gesundheit? Wie hoch ist der tägliche Proteinbedarf des Körpers? THT sprach mit Professor Dr. Elvan Yılmaz-Akgüs, Leiterin des Fachbereichs Gemeinschaftsernährung an der Universität für Gesundheitswissenschaften, und wir bringen nun die wichtigsten Erkenntnisse des Gesprächs. Protein gehört zu den unverzichtbaren Nährstoffen für die menschliche Gesundheit. Professor Dr. Akgüs beschreibt die Bedeutung von Proteinen mit folgenden Worten. Proteine sind die Bausteine des Körpers. Sie sind essentiell für Wachstum, Entwicklung, Gewebereparatur, Zellaufbau und das Immunsystem. Aus diesem Grund ist die tägliche Proteinzufuhr von großer Bedeutung. Ein Mangel an Protein kann verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen. Doch auch das Gegenteil gilt. Eine übermäßige Proteinzufuhr kann dem Körper schaden. Professor Dr. Akgüs weist dabei auf einen wichtigen Aspekt hin. Nicht nur die Menge des Proteins ist entscheidend, sondern auch seine Herkunft. Um einen Proteinmangel zu vermeiden, sollten wir regelmäßig Protein konsumieren. Die Frage ist jedoch, handelt es sich um tierisches oder pflanzliches Protein? Der ausschließliche Konsum einer einzigen Proteinquelle kann zahlreiche Probleme verursachen. Professor Dr. Akgüs erklärt, wenn Sie täglich zu jeder Mahlzeit tierische Proteinquellen konsumieren, steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für bestimmte Krebsarten wie Magen- und Darmkrebs. Darüber hinaus sinkt die Ballaststoffaufnahme, was zu Darmproblemen führen und das Immunsystem negativ beeinflussen kann. Auch die Nieren können durch einen übermäßigen Proteinkonsum belastet werden. Wenn Sie eine bekannte oder unbekannte Nierenerkrankung haben und übermäßig viel Protein konsumieren, erhöht sich die Belastung der Nieren und die Situation kann sich verschlechtern. Außerdem werden Proteine in der Leber verstoffwechselt. Eine übermäßige Proteinzufuhr kann daher auch die Leber stark belasten und bestehende Erkrankungen verschärfen. Professor Dr. Akgüs betont, dass pflanzliche Proteinquellen ebenso wichtig sind wie tierische. In unserer täglichen Ernährung sollten sowohl tierische als auch pflanzliche Proteinquellen enthalten sein. Um die Bioverfügbarkeit pflanzlicher Proteine zu erhöhen, sollten sie gemeinsam mit Getreideprodukten verzehrt werden. Dadurch wird das Aminosäuremuster optimiert und die Verwendbarkeit im Körper verbessert. Eine der häufigsten Fragen lautet, wie viel Protein sollte ein Mensch täglich zu sich nehmen? Professor Dr. Akgüs erklärt, unter Berücksichtigung von Alter, Körpergröße, Gewicht und physiologischem Zustand können wir sagen, dass für gesunde Erwachsene etwa 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag ausreichend sind. Bei Kindern variiert dieser Wert stärker. Für Kinder im Wachstum können es etwa 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Bei Erkrankungen oder Leistungssportlern kann der Bedarf höher liegen. Insbesondere Menschen, die eine Diät machen, achten darauf, bei jeder Mahlzeit Protein zu sich zu nehmen, um Muskelabbau zu verhindern. Dazu sagt die Expertin, es ist wichtig, die Proteinzufuhr über den Tag zu verteilen. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Mahlzeit tierisches Protein enthalten muss. Kichererbsen, Bohnen, grüne Linsen sowie Nüsse und Samen wie Haselnüsse, Pistazien, Walnüsse und Mandeln liefern ebenfalls wertvolle Proteine. Wenn wir diese Lebensmittel in unsere Ernährung integrieren, können wir unseren täglichen Proteinbedarf ausgewogener decken. Wer jedoch ausschließlich auf Eier, rotes Fleisch, Geflügel oder Fisch setzt, erhöht langfristig sein Gesundheitsrisiko. Proteinjoghurts und Proteingetränke erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Professor Dr. Akyüz erklärt, solange wir unseren täglichen Proteinbedarf nicht deutlich überschreiten, können Proteinjoghurts durchaus verwendet werden, insbesondere von Menschen, die regelmäßig Sport treiben. Gleichzeitig spricht sie eine wichtige Warnung aus. Protein ist für Sportler wichtig. Es wäre jedoch falsch, den Joghurtkonsum ausschließlich durch Proteinjoghurte zu ersetzen. Zwar können diese Produkte den Muskelaufbau unterstützen und Muskelabbau entgegenwirken, doch wenn Sie bereits ausreichend Protein aufnehmen, sollten Sie Ihren Bedarf nicht zusätzlich über Proteinjoghurts oder Proteingetränke decken. Auch bei Proteinpulvern ist Vorsicht geboten. Wer seinen Bedarf über die normale Ernährung deckt, muss ihn nicht zwangsläufig durch Proteinpulver ergänzen. Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten auf eine übermäßige Proteinzufuhr achten. Bei Lebererkrankungen kann der Proteinstoffwechsel beeinträchtigt sein. Eine übermäßige Proteinzufuhr kann insbesondere in fortgeschrittenen Stadien zu einer Ansammlung von Ammoniak und zu hepatischer Enzephalopathie mit Bewusstseinsstörungen führen. Abschließend sagt Professor Dr. Akyüz, auch Menschen mit Gicht sollten vorsichtig sein. Insbesondere tierische Proteine wie rohes Fleisch oder Innereien können den Harnsäurespiegel erhöhen und Krankheitsschübe auslösen. Ältere Menschen benötigen zwar ausreichend Protein, sollten jedoch ihre Nierenfunktion und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr berücksichtigen und einen übermäßigen Konsum vermeiden. Auf Wiederhören.
Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda, unutmam asla. Çok içtim önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda, unutmam asla. Çok içtim önümü göremiyorum.
Mein Name ist Sie hören Block 3 mit dem Song Kusura Bakma. Tut mir leid.
Evet hala düzeltmedim uyku düzenimi. Ne arayan var ne soran var senden sonra beni. Galiba bilememişim senin kıymetini. Ama Allah var seni çok özledim daha dur anlatma. Beni ben de sevmedim. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim önümü göremiyorum.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Der Gigant, der seine Heimat verlor, aber seine Stimme in den Worten fand, Cengiz Dağcı. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Von seiner Heimat getrennt zu werden, bedeutet nicht nur einen Wechsel geografischer Koordinaten, es bedeutet, aus den Wurzeln der eigenen Seele und Zugehörigkeit herausgerissen zu werden. Obwohl die Kindheit von Cengiz Dağcı auf den fruchtbaren Böden der Krim begann, erhielt dieses friedliche Leben mit Stalins brutaler Kollektivierungspolitik seine ersten Risse. Er war nicht nur ein Schriftsteller, sondern das Gewissen eines Volkes, das in einer der blutigsten Epochen der Geschichte zwischen den Zahnrädern der Ideologien zermalmt wurde. Das Leben Dajes flüstert in jeder Zeile die erschütternde Frage, wenn sie gezwungen wären, für eine Macht zu kämpfen, die all ihre Liebsten und ihre Vergangenheit zerstört hat, wo würden sie ihre eigene Stimme finden? Die Rolle von Cengiz Dağcı im Zweiten Weltkrieg verkörpert den Begriff der Tragödie in seiner greifbarsten Form. Im Jahr 1939 verließ Dağcı sein geliebtes Dorf Kızıltaş, ohne zu wissen, dass es ein Abschied für immer sein würde. Als Leutnant der sowjetischen Armee wurde er an die Front geschickt. Durch eine bittere Ironie des Schicksals kämpfte er für ein Regime, das seiner Familie und seinem Volk schwerstes Leid zugefügt hatte und geriet 1941 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach 7 Monaten Gefangenschaft schloss er sich auf die Gefahr hin, als Verräter gebrandmarkt zu werden, der türkistanischen Legion an, um zu überleben und vielleicht eines Tages seine Heimat retten zu können. Dies war nicht einfach ein Seitenwechsel, sondern der Aufschrei eines Volkes, das zwischen 2 gewaltigen Mächten um seine Existenz kämpfte. Sie waren Menschen, die versuchten, zwischen dem Hakenkreuz und dem sowjetischen Roten Stern, zwischen 2 riesigen Hämmern, nicht zermalmt zu werden und ihre Existenz zu bewahren. Im Jahr 1943 trat Regina in das Leben von Cengiz Dağcı im vom Krieg grau gefärbten Warschau ein, eine der bewegendsten Zufluchtsgeschichten der Literaturgeschichte. In dieser Begegnung verbirgt sich eine bemerkenswerte sprachliche Ironie. Regina war eine junge Polin, die Russisch durch die großen literarischen Klassiker gelernt hatte, Dağcı hingegen war ein Soldat in deutscher Uniform, der Russisch sprach. Als Regina ihn zum ersten Mal sah, hielt sie ihn für einen Feind und erschrak zutiefst. Doch als sie den verwundeten Menschen hinter der Uniform erkannte, verwandelte sich diese Angst in eine 53 Jahre währende Lebensgemeinschaft. Auf dem Weg von Flüchtlingslagern bis zur Einsamkeit Londons war ihre Liebe Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit. Mit Regina teilte Dağcı nicht nur sein Leben, sondern auch tiefe Verlassenheit fern seiner Heimat. Seine Sprache und seine schriftstellerische Entwicklung wurden wiederum von einer anderen Krim-Tatarin geprägt. Zöhre Karabaş, Zehra Uygurer, die Werke türkischer Romanautoren, die Frau Karabaş ihm während seines Aufenthalts im Flüchtlingslager zusandte, ermöglichten ihm den Übergang von krimtatarischen Türkisch zum Türkiye-Türkischen. Obwohl er Türkiye für sich nie erreichen konnte, schuf er durch seine Werke eine tiefe Verbundenheit mit Millionen von Menschen und errichtete damit die stärkste Form der Verwandtschaft. Im literarischen Gesamtwerk von Cengiz Dağcı findet sich ein bemerkenswertes Paradox. Obwohl er mehr als 60 Jahre in London lebte, widmete er dieser Stadt lediglich 4 Werke, die Krim hingegen, auf der er nur etwa 20 Jahre verbrachte, verewigte er in 20 Werken. Seine bekanntesten Bücher, Korkunç Yıllar, Schreckliche Jahre, und Yurdunu Kaybeden Adam, Der Mann, der seine Heimat verlor, wurden ursprünglich unter dem Titel »Die Erinnerungen des Sadık Turan« verfasst. Während Dahlke seine Werke nicht als Fiktion, sondern als Zeugnisse verstand, sah er sich gezwungen, die Identitäten seiner Figuren zu verschleiern, um seine Verwandten auf der Krim zu schützen. Dieser stille Schutzinstinkt wurde erst in den letzten Jahren seines Lebens durch eine bittersüße Wiederannäherung durchbrochen. Viele Jahre später hörte er in einem Telefongespräch mit seiner Schwester Eiche den Ruf »Cengiz, Cengiz«. Dieser Augenblick wurde zum einzigen Trost seiner 60-jährigen Einsamkeit. Dahlke war ein Gigant, dessen Herz an den Böden hing, die er im Alter von 20 Jahren verlassen musste, der jedoch schwieg, damit seine Sorgen die geliebten Menschen auf der Krim nicht erreichten. Am Morgen des 18. Mai 1944, als 250.000 Krim-Tataren in Viehwaggons aus ihrer Heimat deportiert wurden, war Cengiz Dahlke nicht dort, doch er spürte den Schmerz jeder einzelnen Seele in diesen Waggons, jeden Tag in seinem kleinen Garten in London. Als er am 22. September 2011 verstarb, wurde sein Leichnam seinem letzten Willen entsprechend auf die Krim zurückgebracht. Schließlich fand Dahlke sowohl zu seiner Regina als auch zu seinem Kızıltaş der Kindheit zurück. Sein Vermächtnis stellt uns bis heute die Frage: Ein Mensch kann physisch von seiner Heimat getrennt werden, aber ist es möglich, ihm die Heimat aus seinem Geist und seiner Sprache zu nehmen? Mit seinen Werken hat Cengiz Dahlke bewiesen, dass Heimat überall dort ist, wohin die eigene Sprache reicht und wo das Herz verweilt. Seine Werke sind für die moderne türkische Literatur weit mehr als Romane, sie sind das ewige Gedächtnis eines Volkes. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Zum Abschluss das wichtigste in Schlagzeilen. Außenminister Hakan Fidan hat sich bei einem Besuch in Moskau besorgt gezeigt über die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg. Mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments haben die EU aufgefordert, den Handel mit illegalen israelischen Siedlungen im besetzten palästinensischen Gebiet zu stoppen. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Gültekin Alkerk und Murat Gökmer moderiert. Mit dem Mut, sich dann treffen zu können, sagen wir auf Wiedersehen.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.